Liebe Leute, endlich ist es soweit. Seit Wochen erzählen wir euch ja in jeder Folge davon, dass unser großes Live-Event bald stattfindet und ihr dann auch unsere Live-Folge hören könnt. Das Event war ja jetzt am 23.02. und jetzt ist es endlich soweit und ihr könnt die Live-Folge quasi zu unserem Jubiläum anhören, denn ich weiß nicht, ob es euch so bewusst ist, aber vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 9. März 2023, ging die erste Folge Bock auf Bier online. Seitdem ist natürlich, wie ihr sicher mitbekommen habt, so einiges passiert, zum Beispiel, um auf unser Thema zurückzukommen, unser erstes Live-Event in Kooperation mit Classic Rock Radio. Deshalb war natürlich auch die Moderatorin Sabine Kien, die ihr ja noch aus meiner Folge kennt, aus unserer Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Die war da, hat uns richtig cool angesagt, wie ihr gleich hören werdet, und hat auch zwischendurch ein bisschen quasi als unsere Reporterin im Publikum fungiert. Das werdet ihr inzwischen durchhören. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, bei dieser großen Jubiläumsfolge von Bock auf Bier. Da das ganze Live-Event auch relativ lange ging, haben wir dann in der Mitte auch eine kleine Pipi-Pause für alle gemacht. Das heißt, ihr werdet diese Folge auch in zwei Teilen hören können. Das hier ist quasi Teil 1 und für euch geht es dann nächste Woche weiter mit Teil 2 unserer großen ersten Live-Folge. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Und was ist eigentlich mit euch? Habt ihr Bock auf Bier?
Ja!
Bock auf Bier. Der schaumgekrönte Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Ja, Marvin.
So sehen wir uns endlich mal wieder, ne? Nach relativ langer Zeit, weil ich habe es ja schon angedeutet, Celine war die letzten Wochen eigentlich so auf eigene Faust im Saarland unterwegs und hat alle Brauereien besucht und hat die Biere für euch besorgt und hat ganz spannende Interviews auch mit den jeweiligen Beteiligten gemacht. Und ich sitze mittlerweile oder im Moment in der Fahrschule. Warum in der Fahrschule? Ich habe zwar einen Führerschein, also ich mache keine MPU oder sowas, was man vielleicht als Biersommelier fast erwarten kann, sondern ich mache einen LKW-Führerschein, so einen Sattelschlepper, weil ich irgendwie der erste studierte Betriebswirt mit LKW-Führerschein sein will. Also das wird ist noch eine ganz schöne Herausforderung und ja, wir würden auch eigentlich direkt loslegen mit dem ersten Bier einfach, oder?
Genau, also ich würde noch ganz kurz gerne sagen, vielleicht kennt der ein oder andere uns ja auch schon. Falls nicht, liegt auf eurem Tisch hier so ein schöner Bierdeckel von uns. Da ist hinten auch ein QR-Code drauf, könnt ihr gerne scannen, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Und wir feiern auch heute ein kleines Jubiläum, will ich mal ganz kurz sagen. Denn unseren Bier-Podcast gibt es jetzt schon fast ein ganzes Jahr am 9. März. Und ich könnte mir eigentlich keine schönere Gelegenheit vorstellen, als heute Abend mit euch allen zusammen ein paar Biere zu verkosten. Und deswegen würde ich sagen, ja, legen wir einfach mal mit dem ersten Bier los.
Guti. Ich mache einfach mal so ein bisschen die Anleitung. Celine, würdest du gerade aufmachen, bitte?
Ja.
So, was ist so ein bisschen der Unterschied? Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal ein Weintasting gemacht, eine Weinprobe? Ja, gehen fast alle Hände hoch. Wie viele von euch haben schon mal ein Biertasting gemacht? Ja, auch schon einige. Also sehr gut. Das Interessante ist eigentlich, warum kriegt ihr jetzt einfach lieblos so eine Flasche auf den Tisch gestellt und müsst die auch noch selbst aufmachen und selbst einschenken? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Wenn man so ein Weinglas bekommt beim Tasting, ne, dann kommt ja meistens, werden die Weine vorher schon eingeschenkt und so weiter. Aber das Erlebnis beim Bier einschenken ist ja ein ganz anderes. Weil du ja letztendlich willst, wenn du das Bier ins Glas einschüttest, dass du die Schaumentwicklung wahrnimmst, dass es diesen frischen Charakter hat. Und wenn wir jetzt natürlich 40 oder 50 Biere an der Theke einschenken und ihr kriegt das so vorgestellt und dann sieht das relativ lieblos aus. Also auch mal drauf achten, wie sieht eigentlich so ein Bier aus, wenn ich es einschenke. Deswegen, ich würde euch bitten, macht die Flaschen auf, schüttet das Bier ins Glas ein und dann machen wir auch gleich weiter, nämlich Celine. Wir feiern ja einjähriges Jubiläum und das ist ja das Spannende vielleicht auch an der Sache. Celine und ich, wir haben uns ja über die Initiative letztendlich von Radio Salü mit dem Bock auf Bier Podcast auch erst kennengelernt. Und ja, ich war ja irgendwie der Biersommelier, der das seit 7 oder 8 Jahren macht. Und Celine, die leidenschaftliche Biertrinkerin, die im letzten Jahr so viel gelernt hat. Und deswegen würde ich dir auch gerne das Parkett überlassen, das erste Bier auch gern zu beschreiben.
Ja, gerne. Ja, erstmal können wir dazu schon mal sagen, es handelt sich um ein Bier Pilsener Art aus Lebach. Ich habe ja schon erwähnt, wir probieren 5 Biere. Und irgendwie hat sich ein bisschen bei meiner Saarland-Rundreise Lebach als Bierstadt im Saarland überraschenderweise rausgestellt. Denn wir werden am Anfang jetzt ein Bier aus Lebach probieren und werden das letzte Bier, das wird auch nochmal aus Lebach sein. Also ja, ziemlich interessant. Und genau, es ist ein Bier Pilsener Art, wie schon erwähnt. Und ja, dann würde ich einfach sagen, schauen wir uns das mal an. Ihr habt ja bestimmt alle schon mal ein bisschen Durst mitgebracht.
So, bei so einem Tasting ist das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, aber der erste Schritt, ne? Man denkt ja immer, man riecht und dann schmeckt man. Nee, was macht man als erstes? Man schaut sich das Ganze erstmal an. So, ihr könnt auch gerne ein bisschen reinrufen. Was sieht man da jetzt? Erstmal kann ich so ein bisschen die Farbe beschreiben, ne? Das jetzt hier, wenn ich es ein bisschen honigfarben, sehr gut, sehr schön. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, was euch heute so alles in den Sinn kommt, weil das ist manchmal ganz gut, wenn man aus diesem Sommelier-Ding ein bisschen weggeht, dass man wirklich auch so Eindrücke bekommt. Also honigfarben, sehr gute Beschreibung. Was ist das noch? Das ist trüb. Also das sieht ein bisschen anders aus, als wenn man jetzt Bitburger und Urpils sieht, ne? Also das ist nicht filtriert. Als nächstes kann man so ein bisschen die Schaumstabilität beschreiben. Bei dem einen oder anderen steht der Schaum so richtig schön im Glas, also toller, feinporiger Schaum. Und dann macht man was als nächstes? Riechen, genau. Warum ist das Riechen an einem Bier oder an einem Getränk so wichtig? Hat jemand eine Idee? Genau, das ist ein sehr guter Einwurf, nämlich, was glaubt ihr, wie viel Geschmacksrichtungen gibt es denn? Erstmal vorneweg. Geschmacksrichtungen, süß, salzig, bitter, sauer und Umami. 5 Stück. So, und wie viele Riechzellen hat so ein Mensch? Also so circa 25 Millionen. So, das merkt man zum Beispiel, wenn man ganz stark erkältet ist und hat die Nase zu und dann schmeckt man ja nichts mehr. Also das heißt eigentlich, dieser Aromeneindruck beim Bier oder bei allen Speisen und Getränken hängt eher zu 80% vom Geruch ab als direkt vom Geschmack. Und das ist eigentlich ganz spannend und deswegen ist es auch so interessant, dran zu riechen. Celine, was riecht man?
Ja, man riecht auf jeden Fall schon mal so eine gewisse Süße auch mit raus. Hopfen auch ein bisschen. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr nach einer guten Drinkability.
Ja, so ein bisschen Zitrus habe ich noch in der Nase. Ja. Ne? So, aber jetzt, ich habe auch so einen ganz trockenen Hals. Ich glaube, es geht euch allen so. Zum Wohl, lasst uns gemeinsam anstoßen. Prost.
Ja, und was sagt ihr so? Schmeckt's euch? Genau. Sehr gut, ja. Das ist nämlich tatsächlich relativ interessant. Wir haben ja gesagt, ein Bier Pilsener Art auch. Und die Jungs von Thelbräu, mit denen habe ich mich ja getroffen, die haben mir nämlich erklärt, dass das auch wirklich ein Faktor für sie war. Ein Pils ist ja normalerweise, wir, die gerne Urpils oder auch Bitburger trinken, wissen ja, dass Pils eigentlich relativ bitter ist und sich durch diese Hopfenbittere auch auszeichnet. Die Jungs wollten aber lieber so eine hohe Drinkability haben, weil Thelbräu, die haben sich, also das sind 6 Freunde aus Lebach, die sich zusammengefunden haben in der Corona-Zeit und da immer mal wieder gerne so ein paar Biere zusammen probiert haben. Und dann haben sie sich irgendwann gedacht, okay, warum brauchen wir nicht mal selber Bier? Kann ja nicht so schwer sein. Ja, das Ganze hat dann tatsächlich, haben sie mir erzählt, 27 Versuche, also 27 Sude gedauert, die sie gebraut haben, bis sie dann tatsächlich der Meinung waren, okay, damit sind wir zufrieden, das können wir auf jeden Fall trinken und vielleicht auch mal den Leuten zum Probieren geben. Und sie sagen halt auch selber, okay, es ist nach Pilsener Art, es ist eher so ein bisschen eine Art Hybridbier zwischen Pils, Lager und Hellem. Also ich finde, das schmeckt man halt auch ein bisschen. Es hat nicht so diese typische Hopfenbittere, die man halt jetzt vom Pils eben auch kennt.
Ja, und das ist ganz interessant vielleicht, Celine. Wir haben ja schon ganz viel über das Thema Craft Beer und so auch gesprochen. Hier ist es aus meiner Sicht so, dass die Jungs ein tolles Bier gebraut haben. Und sie haben das ja auch extra dazu gesagt, irgendwie Hybrid oder so. Ja. Und es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn ich jetzt nicht sehen würde nach Pilsener Art, das als Pilsbier irgendwie wahrzunehmen. Ne? Und das Besondere soll ja heute Abend auch sein, ne, wir haben uns ja überlegt, so ein bisschen die saarländische Bierkultur auch mal ins Auge zu fassen, weil das Thema Craft Beer ja irgendwo in aller Munde ist. Und wer weiß denn eigentlich, was ein Craft Beer ist? Wie kann man Craft Beer definieren oder was ist Craft Beer? Jemand eine Idee? handwerklich hergestellt, ja. Ja, ich habe mal auf Facebook so ein cooles Meme gesehen. Da hat gestanden, Craftbeer-Definition, alles, was teurer ist als 4 Euro. Weil das ja meistens im Handel auch sehr, sehr teuer ist, wenn man das so 2,50 Euro bis 4 Euro, die Flaschen. Und wenn man das auf den Kistenpreis hochrechnet, sind das ja irgendwie fast 100 Euro. Und wenn man dann überlegt, was ist Craftbeer, ist es eigentlich ganz einfach zu definieren. Also die Brauerei sollte inhabergeführt sein, sollte keine Konzernstruktur dahinter stecken. Dann sollte es handwerklich, möglichst handwerklich gebraut werden. Also das heißt vielleicht, dass der Brauer eben auch noch im Sudhaus aktiv ist oder vielleicht Malz dazu gibt oder wie auch immer, der Hopfen noch selber dazu gibt. Und diese Brauereien sollten eine Vielfalt anbieten. Weil das ist eigentlich der Grund für diese damalige Craft-Bier-Entwicklung in den USA. Die Menschen haben danach gestrebt, wieder mehr Biervielfalt zu haben. Durch diese Craft-Bier-Bewegung ist das eben passiert. Und das sieht man ja auch bei unseren ganzen regionalen Brauereien, die ja echt in den letzten Jahren extrem Gas gegeben haben mit Kellerbieren, irgendwelchen verschiedenen Bockbieren, mit Craftbieren zum Teil, ne, Pale Ales oder solchen Geschichten. Und diese ganze Craft-Bier-Bewegung ist zwar eine Nische, aber auf jeden Fall hat es den deutschen Biermarkt extrem befruchtet und eben auch das Biergebiet Saarland. Und deswegen wollen wir euch heute Abend einfach so ein paar Ausflugsziele auch zeigen, aufzeigen. Und ja, vielleicht lauft er ja irgendwann mal in einem schönen, gut sortierten Supermarkt an so einem Bier vorbei und unterstützt halt eine kleinere Organisation.
Genau, ja, ich war auch selbst überrascht, wie viel ja das Saarland auch zu bieten hat in Richtung Biervielfalt. Und auch hier die Funtelbräu haben tatsächlich auch noch ein paar verschiedene Bierstile im Angebot und auch in Planung. Also jeder, der da mal Interesse hat, kann gerne mal vorbeischauen.
Ja, es geht jetzt auch gleich weiter. Der Klaus, der gibt schon mal die zweite Runde raus. Wir haben auch wahrscheinlich noch von jeder Flasche oder von jedem Produkt ein bisschen was übrig. Also gerne, wenn ihr euch nicht so viel einschenkt, also nicht das Glas voll macht, könnt ihr dann auch danach nochmal vielleicht eine frische Flasche bekommen. Also wir haben dann so 6-7 Flaschen von jedem Bier noch übrig, ne?
Ungefähr.
Und genau, dann kann man auch im Nachgang nochmal eine Runde trinken. Ja, aber Celine.
Marvin.
Erzähl mal, was war denn so bei dir los die letzten paar Wochen?
Ja, wie gesagt, ich war ja sehr viel im Saarland unterwegs, habe mir alle Brauereien angeguckt und ja, ansonsten, ne, Arbeit natürlich, wie immer, busy, busy, und du warst in der Zeit in der Fahrschule, ne? Warst
viel,
produktiv.
Viel Arbeit, wenig Geld, ne? Hat sich wieder nichts geändert. Ja, warte mal kurz, oder, bis die Biere verteilt sind, da sind es die Leute.
Und ja, jetzt haben wir das zweite Bier schon hier stehen und wir würden uns sehr freuen, wenn vielleicht jemand von euch sich bereit erklären würde, mit uns zusammen hier vorne die Verkostung zu machen. Gibt's Freiwillige?
Ja, Klaus hat schon zwei Freiwillige. Ah, die trinken gerade noch leer, ja. Schnellen Zug noch nehmen. So, in der Zwischenzeit eine ganz kurze Frage. Ich wurde gerade gefragt, ob wir ein bisschen mehr über die verschiedenen Bierstile auch was erzählen können. Das machen wir jetzt auch gleich sowieso bei Märzen. Und ich habe aber noch eine andere Frage an euch. Was glaubt ihr denn eigentlich, wie viel Bier so der Otto-Normal-Deutsche im Jahr pro Kopf verbraucht? In Liter. Liter pro Kopf. 250 Liter höre ich hier. 500? Ja, das, ja, ihr kommt alle aus dem Saarland, ne? Das merkt man, ja. Ja. 55? Ja, es sind, kommt am besten noch ein bisschen darum gerade. Genau. Nee, einfach nur Bier. Also ich löse kurz auf. Vor Corona waren es ungefähr 105 Liter pro Kopf. Und pro Kopf bedeutet auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland gerechnet, ne? Das heißt, wenn man sich dann vorstellt, der richtige Biertrinker, der ist natürlich dann vielleicht auch mal bei 200, 250 Liter pro Kopf. Und genau. Und das ist eigentlich auch das Besondere an der Thematik, weil so viele Leute sprechen über Bier am Stammtisch, trinken Bier und so weiter, aber so wenig Leute haben richtig Ahnung. Und deswegen gibt es eben auch diese Biersommeliers. Warum? Weil der Weinbereich hat den Brauereien das einfach vorgemacht, wie das funktioniert. Weil was glaubt ihr, wie viel Wein in Deutschland pro Kopf getrunken wird? Jemand eine Idee an Liter? Mehr wie 100 habe ich gerade, oder mehr als Bier? 80. Wie viel Wein pro Kopf getrunken wird, Liter, in Deutschland? Ja, es sind so 20, ne? Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass jeder Weinkenner ist, weil der Weinbereich das einfach sehr gut geschafft hat, über die Zutaten zu sprechen, über die Lage, über die verschiedenen Sorten. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass der Wein das Bier als Naturprodukt und Qualitätsprodukte bisher abgehangen hat. Und wir als Sommeliers probieren natürlich, so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit zu betreiben, damit die Leute eben auch wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Pilz, einem Weizenbier, einem Kellerbier, einem Hellen oder einem Lager. So, und dann auch gleich die Überleitung. Wir schenken uns das Bier ein, oder? Und dann dürft ihr mal loslegen.
Und wir würden dann auch hier ganz normal mit der Bierbeschreibung, wie wir es eben gemacht haben, anfangen. Also einfach nochmal das Glas so ein bisschen ins Licht halten und dann dürft ihr gerne mal anfangen und sagen, was ihr seht.
Helleres Bier? Das ist ein helleres Bier.
Ja. Wenn du es jetzt farblich beschreiben müsst. Wenn du es jetzt farblich beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
Eher goldgelb.
Goldgelb, perfekte Beschreibung, so hätte ich es auch gesagt. Was ist jetzt noch der Unterschied zu dem vorherigen? Genau, ist nicht so trüb, ne? Also ist ein bisschen weniger Hefe mit drin.
Durchsichtig, ja.
Genau, und jetzt wollen wir mal dran riechen.
Riecht nach Bier, ne? Riecht nach Bier.
Ja,
ganz hopfig. Hopfig? Ein bisschen hopfiger, ja.
Ja, passt.
Also was riecht ihr in dem Bier? Was für euch so die Aromatik, die da rauskommt, zur Geltung kommt?
Ich bin noch am Überlegen.
Ja, und da sieht man mal, wie schwer das eigentlich fällt, dann so ein Bier auch zu beschreiben, ne? Also wenn ich jetzt reinrieche, würde ich sagen, da ist wieder so dieser malzige Charakter dominant, ne? Man hat aber auch so eine gewisse Hopfenblume mit drin. Also das heißt, da ist auch ein bisschen stärker der Hopfen zum Einsatz gekommen. Und wir haben ja hier ein helles, gefiltertes Biomärzen der Mettlacher Abteibräu-Brauerei. Selin wird gleich noch ein bisschen mehr über die Abteibräu erzählen. Aber habt ihr eine Idee, was eigentlich so ein Märzenbier überhaupt ist? Ja, dann lasst uns mal gemeinsam trinken und dann sagen wir mal, was Märzen ist. Ja, aber schmeckt gut, oder?
Sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut. Ja. Weiß jemand von euch, was ein Märzenbier ist? Märzenbier hat schon mal jeder gehört, oder? Ja. In Richtung Bockbier.
So Richtung Bock ist das doch, oder?
Ja, also es ist so ein bisschen richtig, also nicht unbedingt Richtung Bockbier, aber es ist ein bisschen stärker eingebraut. Also das ist das Besondere an einem Märzenbier. Warum? Es gibt ja die Abstufung helle Biere, also helles, dann gibt es das Pilz, dann gibt es das Export und das Märzen. Und diese Bierstile sind unterschiedlich stark eingebraut, was den Stammwürzegehalt angeht. Also letztendlich am Schluss auch letztendlich der Stammwürzegehalt beschreibt dann oder bestimmt dann auch am Schluss den Alkoholgehalt. Und ein Märzenbier wurde historisch gebraut im März, wie der Name schon hergibt. Warum? Weil es gab in der Regel in den Sommermonaten ein Brauverbot in den Städten wegen Brandgefahr und so weiter. Und gleichzeitig während den warmen Sommermonaten hat es sich nicht so gut brauen lassen, gerade so helle Biere, wie in den Wintermonaten, als es letztendlich kalt war. Und das Märzenbier war das letzte Bier, was die Brauerei gebraut hat, ein bisschen stärker eingebraut und haben das dann meistens, wenn man zum Beispiel jetzt mal an Homburg denkt, ne, an die Karlsberg-Brauerei, vielleicht war der ein oder andere schon mal dort, da gibt's ja die Schlossberghöhlen. Und was haben die damals gemacht? Die haben ganz viel Eis gepickt in den verschiedenen kleinen Seen, Weihern und haben dann das Eis in die Schlossberghöhlen gebracht, haben das letzte Bier, was sie eingebraut haben, das Märzen im März, etwas stärker eingebraut, dass es den Sommer letztendlich auch länger haltbar war und haben das dann in die Schlossberghöhlen gebracht, um das letztendlich dort zu lagern. Und daher kommt auch der Begriff Lagerbier. Vielleicht der ein oder andere ja schon mal gehört. Ne? Und das ist das ganz Spannende. Liebe Sedin, zum Bierstil genug erzählt, du jetzt zu Mettlach.
Sehr gerne, genau. Ja, ich war ja, wie gesagt, in Mettlach auch zu Besuch. Und man muss sagen, die Mettlacher Abteibrauerei ist wirklich ein waschechter Familienbetrieb. Und ich weiß nicht, war von euch schon mal jemand ein Mettlach in der Brauerei? Ja, da gehen sogar ein paar Hände hoch, genau. Ich muss ja sagen, ich habe meine erste Erfahrung mit denen gemacht, weil in dem Dorf, aus dem ich komme, war vor ein paar Jahren Dorffest. Und da wurde dann zusammen mit der Dorfgemeinschaft quasi ein Bier gebraut, eigens für dieses Dorffest, das dann da ausgeschenkt wurde. Und da habe ich dann auch, als ich dort war, die Frau Schorn, das ist die Geschäftsführerin, mal drauf angesprochen. Und die bieten das tatsächlich an, dass man auch als Verein oder als Dorfgemeinschaft oder als Firma einfach zusammen mit denen dort ein Bier brauen kann, was man dann da auch ausschenken kann. Also falls da jemand von euch Interesse hat, wisst ihr auch schon mal Bescheid. Aber jetzt mal ein bisschen mehr noch an Hintergrundinfos zu der Brauerei. Hab ja schon gesagt, es ist ein Familienbetrieb und die gibt's tatsächlich schon seit 1996. Denn da haben die Eltern von der Anke Schorn und Tante und Onkel zusammen in einem Einkochapparat ihr erstes Bier gebraut. Und die haben sich damals gedacht, okay, das ist irgendwie ganz cool, lass uns doch einfach eine Brauerei gründen, so nach dem ersten Bier. Und das Ganze ging dann auch wirklich ratzfatz. Nach einem Jahr war dann schon die Brauereieröffnung. 1997 haben sie dann eröffnet. Und in der Corona-Zeit hat dann die Tochter, die Anke Schorn, das Ganze übernommen. Und heute, was ich ganz cool finde, brauen die wirklich so an die Jahreszeiten angepasst und auch an bestimmte Feste angepasst. Einige Sondersude, zum Beispiel gibt es da auch ein Rauchbier, gab es letztens, was ja eigentlich aus Bamberg so ursprünglich kommt und was es hier eigentlich relativ selten gibt. Auch ein Altbier, was ja aus Düsseldorf da so aus der Ecke kommt, was es auch hier in der Gegend eigentlich wirklich nicht so oft gibt. Und damit tragen sie halt auch so ein bisschen ihren Teil zur Biervielfalt im Saarland da noch mit bei. Und genau, ich würde mal sagen, das Blank war ein wirklich gutes, ne, wie ist euer Fazit, sehr drinkables Bier.
Ja, auf jeden Fall.
Süffig. Ne?
Süffig.
Was ist euer Lieblingsbier? Was trinkt ihr so in eurer Freizeit?
Ganz böse Carlsberg, Urpilz.
Ja.
Bayerisches Qualitätsbier, Oettinger.
Oettinger, okay. Ja, gut. Haben wir
noch einen Urpils?
Ja? Haben wir noch einen Oettinger-Trinker hier? Traut sich keiner, ne? Nee, aber es ist ganz spannend, das Oettinger und kann man trinken, oder?
Einwandfrei.
Ja.
Bayerisches Qualitätsbier, nur so günstig, keine Lagerhaltung, eigener Vertrieb, ohne Werbung. Qualitätsbier.
Also echt gut verstanden und das ist auch wirklich so. Gerade so Oettinger oder so, ne? Das sind ja keine Billigbiere. Sondern das ist einfach, wie du sagst. Ne? Dafür gibt es halt keine Gläser dafür, dafür gibt es keine Werbung an den Gastronomieobjekten und so weiter. Und davon leben die, aber das Bier, was die brauen, ist einwandfrei. Ne? Ja.
Bayerisches Qualitätsbier, nach wie vor.
Kommt jetzt schon das nächste Bier?
wenn du gern was sagen willst, gerne.
Nee, ich wollte jetzt mal hier rundgehen und wollte mal gucken, wie so die Resonanz ist bei euch. Du hast, dein Glas ist leer, sehe ich, ne? Ne, das ist es. Okay. Wie hat es dir denn jetzt geschmeckt, das zweite Bier?
Also
das
zweite war besser wie das erste.
Warum?
Ist nicht ganz so würzig, ist ein bisschen leichter und das ist mir angenehmer.
Ist Süffia, hat er gemeint.
Ist Süffia. Wer ist noch der Meinung, dass das zweite Bier besser war als das erste? Süffiger sozusagen? Er schüttelt den Kopf da hinten, der Bierbrauer. Ich kann leider nicht so weit zu dir kommen, weil ich wollte dich sowieso mal fragen. Kannst du mir mal kurz entgegenkommen, bitte? Weil ich weiß, du brauchst selber Bier. Ne? Dann komm du mal zu mir. Am besten hier hin. So. Was für ein Bier brauchst du denn? Und wie heißt du und woher kommst du überhaupt?
Mein Name ist Bernd. Ich komme aus Wolfersweiler. Und ja, ich brauche jetzt seit etwa 5 Jahren, so am Anfang war es etwas mehr, im Moment so 3-4 Sude im Jahr. Und mein Lieblingsbier ist eigentlich IPA.
IPA, wem sagt das was? Bierkennern hier. IPA, ich erkläre mich mal auf.
Also ja, weithin auch als IPA benannt. Das ist ein kaltgehopftes Bier. Das wird also nach dem Brauvorgang erfolgt nochmal eine Kalthopfung und das gibt einen ganz tollen Hopfengeschmack.
Sehr schön. Brauchst du das Bier zu Hause bei dir im Keller? Psst, Aufmerksamkeit bitte. Brauchst du das Bier? Oh, jetzt auf einmal alles still. Brauchst du das Bier zu Hause bei dir im Keller oder wie machst du das?
Ja, ich braue zu Hause im Keller. Also ich habe auch angefangen, wie ich eben gehört habe, mit Einkochapparaten und habe mir dann später so ein Klarstein Brauheld, heißt das Ding, glaube ich, gekauft. Und da kann ich also so 30 Liter Sud ist dann das Maximum und dementsprechend habe ich meine ganze Ausrüstung und alles dahingehend so aufgestellt, dass ich halt 30 Liter brauche. Jetzt habe ich ganz neu, habe ich jetzt angefangen Fassbier zu machen, weil man bekommt ja nirgends mehr oder selten nur noch Fassbier. Meistens wird Bier aus Flaschen irgendwo verkauft und ausgeschonken. Und ja, jetzt habe ich mir so ein Fässchen gekauft und habe dann mache jetzt also auch dann Fassbier.
Und verkaufst du das auch?
Nee, ich trinke alles selbst.
Du trinkst alles selbst? Wie viel Bier verträgst du denn so am Abend?
Naja, das ist nicht so, dass ich jetzt das ganze Bier hier auf einmal trinke. Das ist halt, wie gesagt, die 3-4 Sude übers Jahr. Und das kommt dann auch mit dem Durchschnitt hin, was wir vorhin hatten, was in Deutschland so pro Kopf getrunken wird. Ne? Wie viel haben wir gesagt? 150?
Nee, so ein bisschen unter 100, ja.
Nee, gut, bei mir trinken da natürlich auch noch Bekannte und Freunde mit. Ja, macht halt Spaß.
Ja, das glaube ich. Wir haben noch einen Bierbrauer hier. Wo war er nochmal? Hand hoch. Hier, ja, guck mal, ganz hier, der Bierbrauer. Du auch noch ganz kurz. Weiter komme ich nicht. Da kommst du mir ein Stückchen. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Applaus, gerne. So, lass mal gucken hier. Das ist der Marius übrigens, ne? Genau. Woher kommst du?
Aus Kirkel-Altstadt.
Wo?
Kirkel-Altstadt,
so. Und du brauchst auch zu Hause daheim im Partykeller?
Wenn ich Zeit habe, ja, genau.
Für dich alleine oder?
Für mich alleine und ein paar Freunde, Verwandte und so weiter, ja.
Die sagen dann immer, komm, lass uns mal zu Marius gehen, der hat immer was zu trinken da. Ne? Was brauchst du?
Unterschiedlich. Jetzt oft Helles, auch Pilz dabei. Kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit an. Pilz meistens im Winter, da lässt sich besser vergären dann. Vielleicht kann der Biersommelier dazu ein bisschen was erklären noch. Ja, aber hauptsächlich Helles, genau.
Und du trinkst das auch dann, wie gesagt, mit deinen Freunden alleine? Du verkaufst das auch nicht?
Nee, ich verkaufe das nicht. Nee. Dafür sind die Mengen zu klein einfach.
Und sonst müsste man Biersteuer bezahlen, ne?
Ich glaube, ab 200 Hektoliter oder so.
Nee, genau. Ab 250 Liter muss ich Gewerbe anmelden. Ne?
Ab 250 im Jahr, ja, genau. Sowas war es, ja.
Und wer jetzt auch Bock hat auf selber Bier brauen, der kann sich ja gerne nachher mit euch mal zusammensetzen und mal ein paar Ratschläge einholen, ne?
Auf jeden Fall, ja. Es ist schon so ein bisschen Wissenschaft, gekoppelt mit Hobby, aber es gibt schon so ein paar Punkte, die sind sehr interessant, also was das Brauen an sich anbelangt, ja.
Genau, und interessant, das Stichwort, da gebe ich nochmal zu unserem Biersommelier Marvin Müller ab, denn das nächste Bier steht schon auf dem Tisch, oder?
Ja.
Celine, was... Ja, wir teilen uns die Flasche. Ah, okay, das geht ja. Celine, überrasch mich mal. Was haben wir denn da Leckeres?
Genau, also wir haben hier ein Weizen aus dem Schmelzer-Brauhaus von Erzbräu. Und das ist auch ganz cool, weil den Henrik, den Braumeister von dort, den haben wir beide ja schon letztes Jahr kennengelernt in Trier auf dem Bierfestival.
Ja, das war ziemlich lustig, weil auf dem Trierer Bierfestival, da haben wir uns so ein bisschen die Zeit rumgeschlagen und haben unheimlich viele Biere probiert. Und das ist immer so spannend, weil wir sind ja keine Brauer. Und wenn du dann auf so ein Bierfestival gehst und dann dich irgendwo hinstellst und die Brauer so unter sich sind, kommen wir dann immer so an und sagen, ja, hallo, ich bin der Marvin und das ist die Celine. Oder Celine sagt, hi, ich bin die Celine. Und wir haben einen Bier-Podcast und auf einmal gehen so die Ohren hoch und dann sagen die, oh wirklich, kann ich euch mal ein Bier mitgeben, was ihr mal probieren könnt und vielleicht auch mal trinken könnt. Und in dem Fall bei dem Schmelzer Brauhaus waren wir ganz begeistert, weil der hat ein Cornflakes-Bier gebraut.
Und das war wirklich richtig, richtig lecker. Ja, auch super trinkbar. Und da habe ich mir den direkt mal geschnappt und habe gesagt, ey du, Henrik, können wir vielleicht mal bei euch in der Brauerei vorbeischauen? Und das habe ich jetzt gemacht, dann leider halt doch alleine, weil wie gesagt, Marvin saß in der Fahrschule fest. Und ich war bei Henrik, ich habe ihn einen halben Tag lang begleitet und ich durfte helfen beim Bierbrauen, was ziemlich geil war. Ich habe den Hopfen durfte ich reinschütten. Ja.
Sehr gut.
Das war ziemlich cool. Also wenn ihr hinfahrt, ne, dann wisst ihr, ich war beteiligt bei dem Bier. Ich war dabei, ich habe geholfen beim Brauen. Ja, und das war ziemlich cool. Der Henrik ist auch wirklich ein richtig, richtig cooler Typ, muss man einfach so sagen. Richtig gut drauf. Und ja, das Schmelzer Brauhaus, dann dazu vielleicht noch kurz ein paar Facts, bevor es losgeht mit dem Tasting. Die gibt's nämlich auch schon seit 24 Jahren dieses Jahr, also seit 2000. Ist auch ein waschechter Familienbetrieb, genau wie das Mettlacher Brauhaus. Und was die beide ja ausmacht, ist beide quasi eine Gasthausbrauerei. Also im Schmelzer Brauhaus logischerweise könnt ihr auch hinfahren und lecker essen, genau wie in Mettlach. Und was ich da super interessant fand, die legen auch einen hohen Fokus auf Umweltfreundlichkeit und haben auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen, mit denen sie sich dann bei gutem Wetter sowohl die Brauerei als auch das Gasthaus selbst versorgen können. Fand ich super interessant. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir einfach mal das Weizen von denen.
Ja, das ist doch schön, so ein schönes Plop, ne?
Sehr schön, ich lieb's, jedes Mal.
So ein bisschen wie Silvester, ne?
Stimmt.
Die Korken knallen. So. Ja, warte mal. Hältst du gerade mal dein Glas ein bisschen schief?
Ja. Ja.
So, ich würd Folgendes vorschlagen. Wir probieren das jetzt gleich zusammen, ganz normal, wie man letztendlich so ein Bier verkostet. Und danach kläre ich euch mal so ein bisschen auf über das Thema Weizen und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Weizen und einem Pilz oder einem Kellerbier oder einem Hellen. Und dann gehen wir so ein bisschen mal in die Bierstilkunde rein, weil ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. So, rein vom Aussehen her, Celine?
Ja, ist auf jeden Fall wieder sehr trüb, ne? Das sieht man ja, sehr hell.
Ja.
Ich finde, es sieht schon, man sagt ja immer, das Weizen zeichnet sich ja auch so ein bisschen durch die Bananennote aus. Es sieht auch ein bisschen bananig aus immer, finde ich.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, riechen wir mal gemeinsam dran.
Ja. So, und das ist ja jetzt relativ dominant und schnell zu erkennen, was das auch für ein Bierstil dann ist. Ne? Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Weizen ist, würde ich es spätestens jetzt riechen. Warum? Was riecht mal so dominant raus?
Ich würde sagen den Weizen.
Den Weizen?
Die Hefe.
Erdbeer.
Genau, die Hefe. Warum die Hefe? Weil die Hefe bananisch riecht in dem Moment. Warum ist das so? Das Weizenbier generell ist ein obergäriger Bierstil. Und vielleicht hat jemand schon mal gehört, untergärig, obergärig. Untergärige Bierstile sind sowas wie Pilzbiere, Helles oder ein Bockbier. Und obergärige Bierstile ist zum Beispiel in Deutschland so, der größte obergärige Bierstil ist Weizenbier. Wenn man dann so nach England geht, ne, wenn man dann über Ales spricht, also alle Ales sind zum Beispiel obergärig vergoren. Und was ist so, jetzt mal relativ simpel erklärt, der Unterschied? Ein obergärig gebrautes Bier hat immer noch viel stärker den Geschmacksträger der Hefe dabei. Die Hefe, die obergärige Hefe, beim Vergären bildet die sogenannte Ester. Und diese Ester riechen eben nach Banane. Und deswegen habe ich auch dieses bananige Aroma mit in so einem Weizenbier klassischerweise. Und hier ist das schon extrem ausgeprägt, oder?
Ja, du hast ja Banane gesagt, aber ich habe hier auch noch was sehr Interessantes eben gehört. Willst du das nochmal kurz für alle wiederholen?
Also ich habe Erdbeer gerochen.
Erdbeere?
Ich muss sagen, habe ich auch. Erdbeer.
Das ist ja das Interessante, ne? Und der Geruchssinn ist ja sehr personalisiert. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen wissenschaftlicher, informativer an die Sache ran. Als wir alle noch klein waren, Säuglingsalter, man macht sich in die Windel, also ist jetzt sehr anschaulich, dann machen kleine Kinder was? Die sagen ja nicht, bäh, ist das eklig? Die sagen eigentlich, jo, ist kein Problem. Warum? Weil der Geruch für die nichts Schlimmes ist. Der Geruch wird nicht als negativ wahrgenommen. Und erst über die Zeit, in dem die Eltern dann zu den Kindern sagen, nee, das ist eklig, bah, das riecht nicht gut und so weiter, entwickelt man dann sozusagen auch vom Geruchssinn her das Thema, okay, das ist nicht gut. Und so ist es zum Beispiel, jeder hat ja ein persönliches Geruchsempfinden und jeder riecht auch andere Sachen, weil, ist ja logisch, also hier ist zwar die Banane dominant, aber es kann ja auch sein, dass man damit irgendwas assoziiert, was irgendwie nach irgendwas jemanden erinnert. Und das ist zum Beispiel bei sehr dunklen Bieren, Celine, die lacht immer schon, wenn ich das sag, wenn es dann so in die Lakritz-Richtung geht. Warum? Ich mag keinen Lakritz, aber ich rieche das raus, weil ich habe früher immer, wenn ich Haribos gegessen habe und da war so diese schwarze Lakritzrolle dabei, das hat mich immer so abgeturnt, ne, dass ich dann letztendlich diesen Geruch nie wieder loswerde. Und das ist ganz spannend, auch wenn es um das Thema Geruchssinn ist. Deswegen, wenn du da Erdbeere damit assoziierst, warum nicht? Ne? Also das ist ja dein persönliches Empfinden.
Genau, das vielleicht nochmal die richtige Stelle, um zu sagen, dass halt wirklich nichts richtig oder falsch ist. Ne? Wenn wir euch jetzt auch fragen, was ihr riecht, wie es schmeckt, es gibt keine richtige Antwort, sondern das ist ja immer auch ein subjektives Empfinden.
Genau, und jetzt probieren wir mal einen Schluck zum Wohl, gell?
Prost. So, jetzt muss ich aber sagen, würde ich doch gern nochmal bei dir nachfragen, wie es denn jetzt auch schmeckt.
Also es schmeckt nicht nach Erdbeer.
Aber schmeckt es denn gut?
Doch, es schmeckt etwas würzig und ja, besser wie das letzte.
Was war denn bisher jetzt von den dreien dein Favorite?
Das Erdbeerbier.
Das Erdbeerbier, ja, siehst du.
So, Marius, hast du schon mal Weizenbier gebraut? Noch nie? Erzähl mir mal ganz kurz, was so dein Eindruck von dem jetzt hier, wenn du jetzt klassischerweise auch Weizenbiertrinker wärst?
Schwierig zu sagen. Ich trinke eigentlich auch gern Weizenbier. Das hier schmeckt mir auch sehr gut, sehr bananig auch im Geschmack. Hefe kommt auch sehr gut raus, finde ich. Also in allem gelungenes Bier auf jeden Fall.
Sehr gut. Und das ist ja jetzt auch was, wofür wir immer mal so ein bisschen auch bekannt sind. Also ich bin auch manchmal etwas kritischer. Für mich ist jetzt das ein bisschen zu Hefe überladen. Ne? Also mir fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit, die eigentlich das Weizenbier auszeichnet.
Dazu muss ich ganz kurz was sagen. Das hat der Henrik mir tatsächlich auch erklärt. Das liegt nämlich an der Zapfanlage bei denen in der Brauerei. Die kann nämlich mit zu viel Spritzigkeit nicht ganz so gut umgehen. Und da haben sie aber, finde ich, trotz allem dann einen guten Mittelweg gefunden, weil ich finde, das Bier ist trotzdem super trinkbar, super lecker. Es könnte natürlich ein bisschen spritziger sein, aber da hat ja auch jeder so seine eigenen Vorlieben. Mir schmeckt es nämlich zum Beispiel sehr gut.
Ja, wem schmeckt das bis jetzt am besten? Ja, einige? Sehr einige, gut. Ja. Okay, so dann jetzt vielleicht so ein bisschen die Geschichte des Weizenbieres. Von wann ist das deutsche Reinheitsgebot, auf was wir Deutschen alle so stolz sind? 1600? Ja, 1516 kam da hinten aus der Ecke, das ist korrekt. Also von 1516. Und was steht in diesem Reinheitsgebot geschrieben? Mit welchen Zutaten darf der Brauer Bier brauen? Wer will es beantworten? Ich gebe gerne das Mikro weiter. Wer traut sich?
Wasser, Gerste, Hopfen, Malz. Oh.
Wasser, Gerste, Hopfen und Malz. Fast richtig, fast perfekt. Wasser, Gerste und Hopfen. Von der Hefe war keine Rede. Weil die Hefe damals zur damaligen Zeit noch gar nicht so richtig bestimmt war, aber auch gar nicht so wichtig war. Warum steht da Gerste drin? Hat jemand eine Idee? Da steht nicht Malz drin, da steht auch nicht Weizen, Roggen, Dinkel oder sonst irgendwas drin, da steht Gerste drin. Ich darf nur mit Gerste, Wasser und Hopfen Bier brauen. Warum war das so? Jemand eine Idee?
Vielleicht hat man den Weizen für was anderes gebraucht, fürs Brot.
Hat das jeder gehört von euch? Sag's nochmal laut.
Ich denke, den Weizen hat man fürs Brot gebraucht und die Gerste war übrig.
1000 Punkte, das weiß fast nie jemand und auf den Gedanken kommt auch fast keiner. Zur damaligen Zeit war es tatsächlich so, dass das Weizen und andere Getreidesorten halt für die Bäckereien da war, damit man Brot backt. Und Gerste war ein Getreide, mit dem du relativ schlecht backen kannst. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Bäcker dabei haben oder sowas, der das vielleicht bestätigen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass letztendlich dadurch von diesem Wilhelm IV., also dem bayerischen König damals, das so geregelt war. So, und heute denkt jeder, ein Weizenbier wäre gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Aber Weizenbiere würden ja damit auch aus dieser Regelung rausfallen und wären gar nicht gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Dafür will ich euch auch ein bisschen sensibilisieren. Das deutsche Reinheitsgebot ist zwar ein Qualitätsmerkmal, aber eigentlich ist es eine Marketingaktion des Deutschen Brauerverbands oder des Deutschen Brauerbunds, um letztendlich deutsche Biere gegenüber ausländischen Bieren so ein bisschen hervorzuheben. Und wo ist heute alles geregelt, was mit dem Thema Bier zu tun hat? Hat jemand eine Idee? Warum darf ich auch mit Weizen brauen und das Ganze dann Bier nennen? EU? Ja, nicht ganz. Ist viel besser. Ist deutsche Biersteuergesetz von 1993. Da stehen dann nämlich auch so schöne Sachen drin, wie dass man in Großbrauereien zum Teil auch Filterstoffe benutzen darf, ne? So PVPP, Plastik oder Algen oder sowas, um das Bier zu filtrieren, solange dann eben nur bis zu einem bestimmten Restwert das auch alles wieder aus dem Bier draußen ist, ne? Also es ist gar nicht so romantisch, wie man denkt mit diesem deutschen Reinheitsgebot. Und gerade beim Weizenbier wird man eigentlich in Deutschland so ein bisschen an der Nase rumgeführt. Und wir sind ja nicht bezahlt oder sonst irgendwas, deswegen können wir ja auch offen reden. Wir sind ja nicht im deutschen Fernsehen. was glaubt ihr denn, so eine ganz beliebte Biermarke, die es, oder Weizenbiermarke im Saarland, die man immer relativ oft auch häufig gesehen hat, ist Franziskaner. So, wie viel hat ein Franziskaner noch mit einem Kloster zu tun? Ja? Null. Warum? Weil die Marke Franziskaner aufgekauft worden ist von dem größten Brauereikonzern der Welt, Anheuser-Busch. Die sitzen in Belgien. Dazu gehört übrigens auch die Marke Becks. Und das hat überhaupt nichts mehr mit dem Kloster zu tun, sondern nur noch mit Aktien, Konzern und Geld verdienen. Oder eine Marke Benediktiner, die ihr vielleicht alle kennt. Die kommt nicht aus dem Benediktinerkloster, sondern die wird in Hessen gebraut, bei der Licher Brauerei. Und es wird letztendlich jedes Jahr ein Orden bezahlt dafür, dass ich das Ding Benediktiner nennen darf, ne? Also da ist gehörig viel Marketing mit dabei. Und wir haben auch, wenn ihr da interessiert dran seid, da mehr drüber zu erfahren, hört unbedingt auch mal unsere Weizenbierfolge, weil dann nehmen wir das unheimlich auseinander. Und das ist ganz, ganz spannend, ja.
Ja, mittlerweile auch schon eine unserer ersten Folgen gewesen, also da müsst ihr ganz weit zurückgehen. Ich würde aber jetzt sagen, wo wir diese großen Flaschen noch da stehen haben, geben wir euch ein bisschen Zeit, da vielleicht auch noch ein Schlückchen zu trinken und machen wir kurz eine kleine Pipi-Pause. In 10 Minuten geht's dann hier weiter.
Ja, und wie gesagt, für euch geht's dann nächste Woche weiter. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, wenn ihr mögt. Ansonsten bis nächste Woche.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.